Liebe Gemeinde, liebe Besucher unseres Online-Gottesdienstes, wir befinden uns momentan als ganze Gesellschaft, ja sogar als Menschheit, in einem Ausnahmezustand auf diesem Planeten. Da will keine rechte Stimmung zum Feiern aufkommen. Freudige Stimmung ist Fehlanzeige, eher Trübsinn oder manchmal auch Weltuntergangsstimmung. Gleichzeitig gibt es aber auch das Bedürfnis nach einer Rückkehr zur Normalität, den Wunsch, dass wieder unbeschwerte Zeiten kommen. So kontrastreich fand ich auch den gerade gehörten Bibeltext. Und dabei habe ich gedacht, es ist ja schon sehr auffällig, wie oft im Neuen Testament Jesus zum Essen, ja zum Feiern eingeladen ist und diese Einladungen auch annimmt. Er genießt das Leben, obwohl die Umstände vielleicht manchmal alles andere als zum Feiern sind. Jesus ist kein Asket, der nur Verzicht predigt und damit den Mitmenschen den Genuss madig macht. Jesus liegt offensichtlich sehr viel daran, dass wir ungezwungen und in einer Situation, in einer Umgebung, wo für alle gut gesorgt ist, zusammenkommen, uns austauschen, die Zeit haben, Wesentliches zu teilen oder uns näher kennenzulernen. Und das geschah damals hauptsächlich beim Essen. So berichtet uns das Markus in seinem Kapitel 14, Jesus war in Bethanien und er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Gäste und Gastgeber freuen sich auf ein entspanntes Essen, auf eine gute Zeit, auserlesene Getränke. Offensichtlich muss es auch eine Zeit gegeben haben, in der sich dieser Simon an Quarantänevorschriften halten musste. Denn er trägt den Beinamen der Aussätzige. Wie glücklich wird er sein, dass er jetzt endlich wieder Gäste empfangen darf. Jetzt, da er geheilt ist und für niemand anderen zur Gefahr wird und selber auch nicht stigmatisiert. Manche von uns sehnen sich vielleicht auch bereits danach, jetzt, da wir kollektiv einer Art Quarantänevorschrift unterliegen. Für Simon ist die Quarantäne vorbei und er ist besonders froh, dass er Jesus zu Gast am Tisch hat. Das Erstaunliche an dem Ganzen ist für mich der Zeitpunkt. Mitten im Sturm, in dem sich die Lage zuspitzt, ja, in der sich die Schlinge für Jesus zuzieht, nimmt Jesus diese Einladung zum Feiern an und lässt sich seelenruhig bei Tisch nieder. Die Entscheidungsträger in der Gesellschaft haben längst entschieden, ihn hinrichten zu lassen. Und einer seiner engsten Vertrauten, sein Freund, wird ihn verraten. Er wird ihn ans Messer liefern. Von diesem unheilvollen Geschehen, das bevorsteht, ahnt in der Gesellschaft bei Simon noch niemand etwas. Plötzlich bringt eine Frau Aufruhr in die entspannte Stimmung. Bevor das Buffet so richtig losgehen kann, platzt sie herein und gießt Salböl über den Kopf von Jesus aus. In den Augen der anderen Gäste ein sündhaft teures Öl. Die Details, die Markus uns über dieses Öl überliefert, bestätigt, dass die Frau tatsächlich ein sehr wertvolles Öl verwendet. Gleich vier Merkmale kennzeichnet es. Es ist ein Salböl, es ist aus Narde, rein und kostbar. Gewöhnliches Salböl wurde damals verwendet, um einen Gast mit einem kleinen Tropfen auf das Haar willkommen zu heißen. Dieses Salböl aber hier hatte man aus Narde gefertigt. Einer Pflanze, die nur in Indien wächst, und ein Öl, das auch nur dort in Indien verarbeitet wird. Das ist bis heute so. Die Globalisierung fing also schon damals im Kleinen an, nur hatte sie damals auch noch ihren entsprechenden Preis. Im Gegensatz zu heute, in der es billiger ist, Schuhe in Indien herzustellen als vor Ort. Dieses Öl musste über weite Wege importiert werden und hatte durch die lange Reise, die es zurückgelegt hatte, einen enormen Preis. Es war so viel wert wie der gesamte Jahreslohn eines Arbeiters oder einer Arbeiterin. Im Vergleich zu diesem kostbaren Öl ist das, was Judas für seinen Verrat bekommt, ein Spottbetrag. Markus betont, das Öl, das diese Frau verwendet, ist außerdem rein. Also kein Ersatz, kein Nardenersatz oder mit anderen Ölen gestreckt, wie es vielleicht in vielen Haushalten damals verwendet wurde. Ersatzzutaten, das kennen vielleicht einige von euch noch aus der Nachkriegszeit. Da konnte man von dem heruntergekommenen Lucull lesen mit verschiedenen Ersatzzutaten. Es gab Ersatzsahne und Ersatzkaffee. Muckefuck, sagten meine Eltern dazu. Und man konnte auch aus Kartoffelschalen und Mehl, vermischt mit Salz und Wasser, Knäckebrot backen. Sehr schmackhaft, kann ich mir vorstellen. Ähnlich heute. Es gibt zahlreiche Anleitungen, die im Netz kursieren, um sich Ersatzatemschutzmasken selbst herzustellen. Die Frau in Bethanien jedoch, die verwendet das kostbare Original. Das lässt sich nicht mal eben wieder beschaffen. Zu schade eigentlich, um es zu verwenden. Nicht nur, um es zu verschwenden, sondern eigentlich zu schade, um es überhaupt zu verwenden. Vielleicht kennt ihr diese Redensart. Zu schade, um es zu verwenden. Vielleicht ist es mit diesem Öl so ähnlich wie mit einem Oldtimer, den jemand in seiner Garage pflegt und restauriert und der dann nur zu Sonntags und nur zu bestimmten Jahreszeiten ausgefahren werden darf und dann direkt danach wieder unter dem sicheren Unterstand verstaut zu werden. Im Gegensatz dazu zerbricht diese Frau auch noch den kostbar und künstlerisch gestalteten Flakon, der dieses Öl schützt. Damit ist alle Entspannung vorbei. Sofort treten die Ökonomen als Wächter der Moral auf den Plan. Wozu verschwendet sie dieses Salböl? Das Salböl war mehr als 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Ihre Gedanken sind sofort bei den Kosten-Nutzen-Rechnungen, bei messbaren Ergebnissen und Erfolgen, vielleicht bei Börsenkurven, würden wir heute sagen. Nicht, dass es keine Berechtigung für gutes Haushalten gäbe. Und nicht, dass es keine Berechtigung gäbe, danach zu fragen, wie lässt sich größtmöglicher Nutzen für eine größtmögliche Menge an Menschen bewirken oder erreichen. Es ist allemal besser, als immer nur danach zu fragen, was bringt mir den größtmöglichen Nutzen? Oder wie erlangt mein Land den größtmöglichen Nutzen? So wie wir es gerade aktuell im internationalen Verteilungskampf um Atemschutzmasken erleben. Fragt sich nur, zurück zur Geschichte, warum haben Sie oder der Gastgeber nicht längst die Gelegenheit genutzt, um eigene, ähnliche, kostbare Habseligkeiten umzusetzen und für solch einen guten Zweck umzumünzen? Die Frau aber, sie erkennt eine einmalige Gelegenheit. Nicht, weil sie davon gewusst hätte, was Jesus bevorstand, sondern weil sie die einmalige Gelegenheit nutzen möchte, um Jesus zu ehren. Jesus ist ihrer Meinung nach diese Verschwendung wert. Wir als Leser und Hörer kennen im Rückblick die ganze Geschichte. Wir spüren die Spannung, die in der Luft liegt und welche Bedeutung diese Salbung hat. Im entscheidenden Moment tut diese Frau, was dran ist. Für Jesus verschwendet sie ein Vermögen. Das können wir von dieser Frau lernen. Das kannst du von dieser Frau lernen. Tun, was dran ist. Nachdem es vernichtende Kritik gehagelt hat, nimmt Jesus diese Frau in Schutz. Aber dabei sagt er nicht nur, naja, nun seid nicht so streng mit ihr. Ein bisschen Nachsicht würde euch vielleicht auch gut tun. Sie hat es doch nur gut gemeint. Sondern er bindet mit seinen Worten das, was diese Frau tut, ein in seinen Weg zum Kreuz. Jesus würdigt diese ganz persönliche Dankbarkeit und Zuwendung der Frau und münzt sie auf eine höhere Ebene, gibt ihr einen tieferen Sinn. Jesus deutet ihr Handeln prophetisch, wenn er sagt, die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Sie ist nicht einfach nur eine Person, die ihren Gefühlen und ihrer Dankbarkeit freien Lauf lässt, sondern sie nimmt die Stelle ein, die eigentlich die Jünger hätten einnehmen sollen. Jesus weist dieser Frau die Stellung zu, die Gemeinde hat. Nämlich so zu handeln und zu leben, dass es dem Augenblick und der Person, mit der ich es zu tun habe, angemessen ist. Auch wenn es kritische Rückfragen und Zweifel gibt. Jesus sagte, lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Ja, es gibt eine Berechtigung, danach zu fragen, was der größtmögliche Nutzen für die größtmögliche Menge an Menschen ist. Aber dabei darf der Wert des Einzelnen nicht außer Acht gelassen werden. Sonst führt diese Frage nicht zu einem positiven Ergebnis. Menschen sind keine statistische Größe. Zumindest wünsche ich mir, dass ich nicht in einer statistischen Größe aufgehe. Die Zuwendung zum Einzelnen, das ist das A und O des christlichen Glaubens. Damit fängt das Leben Jesu an. Es ist eine Frau, die Gottes ganz besondere Anrede erfährt und dadurch zur Mutter Gottes wird. Und mit der Zuwendung zum Einzelnen endet auch das Leben von Jesus. Am Kreuz wendet Jesus sich einem einzelnen Verbrecher neben ihm zu. Oder auch einem Einzelnen aus seinem Jüngerkreis, den er besonders lieb hat. Und nicht zuletzt am Schluss seiner Mutter. Und in dieser Geschichte von der Salbung in Bethanien ist es Jesus selbst, der die ganz besondere Zuwendung als Einzelner genießt. Er, der sonst für die anderen da ist, der für die vielen sorgt, den das Leid der Menschen innerlich so schmerzt, dass sich ihm der Magen umdreht. Er, der für ein Abschiedsessen mit seinen Freunden sorgen wird. Dieser eine bekommt nun einmal auf ganz besondere Art und Weise Wertschätzung und Wohltun geschenkt. Das Nützlichkeitsdenken, das der Frau entgegenschlägt, ist keinesfalls ein Phänomen, das mit dieser Geschichte abgehakt wäre oder das wir einfach nur so karikierend den Gästen, den unwilligen Gästen zuschreiben könnten. Nein, es ist hochaktuell. Das aktuelle Ausspielen von Jung gegen Alt, gesund gegen krank, erwerbstätig, erwerbsfähig gegen arbeitslos. Im Moment wird in der Diskussion über die Gefährlichkeit des Coronavirus und auch im Blick auf Behandlungschancen der Nutzen einer Gruppe der Gesellschaft gegen den Nutzen einer anderen demografischen Gruppe von manchen gegeneinander ausgespielt. Es wird ernsthaft in die Waagschale geworfen, ob die medizinische Hilfe nicht einem jüngeren Menschen mehr nutzt als einem älteren. Solche pauschalen Einteilungen aber und damit auch ein tatsächliches Aussortieren vertragen sich mit dem christlichen Glauben nicht. So verständlich und nachvollziehbar die Überlegungen in einer Notlage auch sind. Natürlich muss ich mir über Kosten und Nutzen Gedanken machen, bevor ich eine intensive Behandlung beginne oder eine Operation plane. Aber das darf nicht dazu führen, dass ganze Gruppen aus der Gesellschaft von einer medizinischen Versorgung ausgeschlossen werden. Kosten und Nutzen müssen im Einzelfall abgewogen werden. Welchen körperlichen oder seelischen Preis zahlt diese Person? Welche Erfolgsaussichten bestehen für sie? Und halten sich Risiko und Erfolgschancen die Waage? Ist das nicht der Fall, dann kann es sein, dass eine Entscheidung gegen eine Behandlung das Ergebnis dieser Überlegungen ist. Aber es bleibt in jedem Fall eine schmerzhafte Entscheidung, keine, bei der sich jemand die Hände in Unschuld waschen kann. Leben darf nicht gegen Leben aufgewogen werden. Auch nicht das Leben von wenigen gegen das Leben von vielen. In jedem Fall bedeutet es einen Verlust. Und zwar keinen, den man leicht verschmerzen oder gut rechtfertigen könnte. Und das ist kein theoretisches Problem oder nur ein Problem der Ärztinnen und Ärzte. Schon gar nicht nur ein Problem der Ärzte in Italien oder Spanien, die tatsächlich an dieser Not verzweifeln. Sondern es geht um deine und meine Entscheidung. Bist du bereit, die Einschränkungen hinzunehmen, um andere zu schützen? Ganz egal, zu welcher statistischen Gruppe sie gehören. Oder sagst du dir, na ja, wir gehören halt zu den Jüngeren, nicht zur Risikogruppe, also ist der ganze Aufwand ein bisschen übertrieben. Und je schneller wir uns alle infiziert haben, desto besser, denn dann ist das Ganze schneller rum und die Wirtschaft kommt wieder ans Laufen. Diese Parolen sind ja tatsächlich im Umlauf. Bist du bereit, die Einschränkungen hinzunehmen, um andere zu schützen? Einfach nur, weil sie Menschen sind. Mütter und Väter. Vielleicht ein Bruder mit einer Vorerkrankung. Oder die geliebte Oma und der geliebte Opa. Die Salbung Jesu durch die Frau in Bethanien mit unvorstellbar kostbarem und wertvollem Öl, das allein einem Einzelnen zum Nutzen kam, zeigt, dass es im christlichen Glauben nicht allein darum geht, immer aus allem den größtmöglichen Gewinn für die größtmögliche Menge zu ziehen. Stattdessen geht es darum zu fragen, was ist in dieser Situation dran? Was ist in dieser Situation dran? Wofür übernimmst du jetzt die Verantwortung, ohne zwingend sagen zu können, das war die richtige Entscheidung, so müsste das jeder andere auch machen. Das ist ja das Besondere an unserem Menschsein, wie Gott dich und mich geschaffen hat. Jede und jeder übernimmt die Verantwortung für seine Entscheidung selbst. Wir können unsere Verantwortung nicht abtreten oder uns raushalten, indem wir auf eine allgemeine Pflicht verweisen. Vielmehr geht es darum, dem Moment und der Person gegenüber, mit der du es gerade zu tun hast, gerecht zu werden. Und dich zu fragen, was ist jetzt dran? Was ist dran? Vielleicht ist es ja jetzt ganz wichtig, zu Hause die Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Und auch zu feiern, im kleinen Rahmen natürlich, aber auch die Zeit so zu gestalten, dass ihr sie zusammen genießen könnt, anstatt in der Weltuntergangsstimmung zu verfallen. Wenn einer in der Familie krank ist, ist klar, dann ist deine Hilfe gefragt. Oder wenn du selber krank bist, dann bist du gefragt, dich für einen Zeitraum zurückzuziehen, um andere zu schützen. Oder vielleicht bist du in der Nachbarschaft gefragt, solange du gesund bist, Einkäufe für sie mitzuerledigen. Möglicherweise rettest du damit nicht die Welt, also trägst nicht zum größtmöglichen Nutzen für möglichst viele bei. Aber ich bin überzeugt, die Aufmunterung, die du vermittelst, bleibt in Erinnerung. Und der Scherz, den du machst, lockert die gedrückte Stimmung auf. Manchmal ist das einfach dran. Schwer genug wird es von allein. Und deshalb bitte ich dich im Namen Jesu, lass dich nicht abhalten, das zu tun, was dran ist. Amen. Von dieser Frau und von Jesus können wir lernen, dass wir das Wesen Jesu ausstrahlen. Und das bekennen wir mit dem nächsten Lied.